Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide wieder mit am Start sind. Und ich starte einfach mal ganz spontan mit dem Martin.
Hallo, mein Name ist Martin und ich habe so tief ins Glas geschaut, dass meine Haare feucht sind. Danny!
In dein Teeglas, jetzt sind sie warm und feucht.
Ich habe kein Kommentar. Warm und feucht ist immer gut. Naja, jetzt ist gesagt. Danny, bitte.
Das ist, ja. Genau, ich bin Danny. Ich fühle mich schon so alt, dass ich mir selber wie ein Remake vorkomme.
Wow.
So, damit sind wir auch schon beim Thema.
Dave. I feel you. Ja, kenne ich. Ja, genau wie Danny schon angeteasert hat, wollen wir heute einfach mal über Remakes sprechen. Filme oder Serien, die neu aufgelegt wurden aus diversen Gründen. Und vielleicht auch ein bisschen eigene Einschätzung geben, ob das Remake oder das Original besser ist. Und ich kann ja vielleicht einfach mal anfangen direkt. Wir haben nämlich in der letzten Zeit Bel Air geguckt. Bel Air ist eine Serie, die...
This is the story, all about
genau,
how.
Entschuldigung. Aber eben nicht ganz so, ja, sondern es ist halt wirklich, also es basiert auf den Figuren und der Grundstory von Fresh Prince of Bel Air, ist aber ernsthafter und tiefgängiger, finde ich, als Fresh Prince of Bel Air. Wir haben die erste Staffel bisher geguckt und da passiert echt vieles. Es ist echt facettenreich, es ist nicht so lustig in dem Sinne wie Bel Air, weil es eine Comedy-Serie war, ja. Also, ne? Also es ist echt gut gemacht. Der Cast ist super, finde ich. Sie haben Vivian und hier, wie heißt die Mutter? Vi. Ja, ne? Die Originalschauspielerin, also nicht die Original-Aunt Vivian, die wurde ja irgendwann gekickt, sondern die zweite quasi, haben sie einmal in einer Folge mit drin gehabt.
Oh,
ja,
cool.
Das kleine Hommage, so, das fand ich sehr nett. Und sie haben Tante Vivian deutlich mehr Raum gelassen, ihr auch mehr gegeben. Jeffrey ist nicht der Butler, er ist der Fixer. Er ist der sich um Probleme kümmert.
Ah, okay.
Und er ist einfach so richtig badass Gangster, so, ne? Es ist richtig gut. Also diese Serie, muss ich sagen, ich habe Fresh Prince of Bel-Air sehr gern geguckt. Ich habe auch fast jede Folge davon geguckt und ich muss sagen, Bel-Air ist cool. Man darf nur nicht erwarten, eben sowas wie Fresh Prince of Bel-Air zu sehen. Martin
Krass.
Nickt.
Das
Hast
ja,
du Fresh Prince of Bel-Air gesehen?
Wir haben ja im Grunde alles vertreten. Du, Martin, du kennst das Original. Mhm. Dave, du kennst beides. Und ich kenne gar nichts.
Du hast Fresh Prince nicht gesehen. Also,
haben wir doch letztes Mal schon
ja,
so gesehen.
Ja, ich weiß.
Ja,
aber
ich
das
weiß.
Ist eine Wahrheit.
Es ist so schockierend gewesen, dass es Martin schon
Ich habe sie seit dem letzten Mal nicht gesehen, die komplette Serie.
Ja, das war so, wie wenn der Doktor der Silence begegnet. Ich habe das komplett vergessen. Und lerne es jedes Mal mit einer schockierenden Wahrheit neu. Dass dieser Umstand existiert, dass du Fresh Prince
bist. Jedes Mal der Whisky neu aufs T-Shirt.
Ohne Witz, das ist ich weine Whisky, wenn ich das höre. Ja, ja, aber ich hab das Original gesehen. Aber der halt Bel Air noch nicht.
Ja. Aber jetzt aus meiner Perspektive, der es halt gar nicht kennt, ist es denn so, dass, also du sagst, es ist ernsthafter, ist es quasi für ein älteres Publikum? Also ist es für die Leute, die es damals gesehen haben und jetzt dementsprechend um so viele Jahre, wie es halt vergangen sind, gealtert sind? Also für die Zuschauer von damals, ist das quasi gemacht oder ist es auch für ein neues Publikum?
Es ist auch für
ein
neues Publikum, also absolut auch für ein neues Publikum. Es gibt hier und da so ein kleine Hommage-Segmente drin, ja, aber du kannst die Serie komplett gucken, ohne je das Original gesehen zu haben. Ja, es ist auch so einfach eine gute Serie, finde ich, persönlich. Wie gesagt, es ist facettenreich, es ist durchaus auch tiefgängig. Es gibt da, ne, also auch die Beziehung zwischen Carlton und Will, ja, also Will ist der Cousin, der aus Philadelphia nach Bel Air kommt, zu seinem Onkel und seiner Tante und dort dann eben leben soll aus Gründen. One little fight in Philly, ne, und deswegen sagt die Mutter, geh nach Bel Air. Der kleine Fight war eine andere Nummer nochmal und so, ne? Also, wie gesagt, ernsthafter. Und auch die Beziehung zwischen den beiden Cousins ist nicht so einfach und so, ne? Also, es ist viel drin, ja? Und es spielt halt in der aktuellen Zeit. Ja, entsprechend auch viele Probleme, die die aktuelle Zeit mit sich bringt. Hillary ist zum Beispiel eine Influencerin, ja, und so, ne, und versucht sich dort auch, ne, kommt auch in so ein Influencer-Haus und sowas alles. Auch da, ne, zeigt auch da die Influencer-Industrie so ein bisschen, also nicht jetzt so richtig tief drin, aber, ne, schneidet auch das Thema an und so. Und das finde ich halt ganz spannend, ja, weil es halt, eben nicht nur jetzt für uns alte Menschen, die damals das Original gesehen haben, sondern auch für die Leute, die halt neu dabei sind und die vielleicht gar keine Ahnung haben, durchaus interessant ist.
Das klingt tatsächlich spannend, gerade wenn du halt sagst, dass zum Beispiel Hillary eine Influencerin ist, was, wenn ich mir das jetzt mal einfach so vergegenwärtige, eine sinnvolle Adaption für ihre Figur ist in der heutigen Zeit.
Ja,
Die ja, die ja im Original so ein bisschen das oberflächliche Dummchen mit Starlet-Ambitionen war. Und nach später da auch ihre eigene Talkshow hatte, da irgendwie auf so einem kleinen Fernsehkanal, dass sie da tatsächlich als Influencer, das macht schon Sinn.
Absolut. Ja. Also ja. Ich kann jedem, der Fresh Prince of Bel-Air mochte, kann ich die Serie empfehlen, aber auch eben Danny, dir, ne, wenn du das Original nicht kennst. Ich finde es einfach eine interessante Serie, die ja viel auch eine Gesellschaftskritik mit drin hat. Natürlich sehr amerikanisch, ja, also muss man dazu sagen, ja. Also es wird, also, ne, als Deutscher da zu relaten, ist nicht ganz so einfach in manchen Situationen. Aber es ist trotzdem eine interessante Serie, gut gemacht. Super Cast, finde ich, ja. Also tolle Schauspieler, die das echt gut rüberbringen.
Mhm. Wo kann man das gucken? Ohne jetzt Werbung zu machen, aber es
genau,
ist ja
also, Amazon Prime kann man es kaufen. Und es ist, glaube ich, die erste Staffel ist für unter 15 Euro zu haben. Das fand ich fair, weil also, ich weiß nicht, 12, 13 Folgen.
Ja, aber ein Flatrate-Angebot gibt es gar nicht bisher.
Nee, ich weiß nicht, wo es original kam, deswegen, also es ist nicht bei...
Dann war es HBO.
Ja, irgendwie sowas, ich weiß es nicht, ne? Also von daher...
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, krass.
Ja. Klingt spannend.
Hm. Ja? Ich habe einen, das ist, ich wollte es ein bisschen hinten anstellen, weil es nicht direkt ein Remake ist, sondern eigentlich eine Fortsetzung, also ein wieder aufgegriffen, also wisst genau, was kommt, aber ich kann nicht länger warten. X-Men 97. Die quasi Fortsetzung von einer Serie, die 1996 logischerweise geendet ist, jetzt wieder, also es ist halt mit aktuellen Effekten, ne? Mit 16:9 natürlich, was ja damals nicht der Fall war, alles modern aufbereitet. Und es knüpft halt genau da an, wo diese Serie 96 aufgehört hat. Und für jeden, der die alten X-Men als Kind gesehen hat, ist das natürlich ein Fest. Und das ist das, weswegen, was ich gerade auch meinte bei Bel-Air. Die Serie hat sich halt auch entsprechend weiterentwickelt, um so viele Jahre quasi, wie einfach seitdem vergangen sind, seit 1996. Also spricht wirklich die Zuschauer von damals an. Ist auch nicht so leicht für Neueinsteiger, würde ich mal sagen. Also wenn man X-Men gar nicht kennt, wird man schon ziemlich überfahren, weil die Folgen sind ja auch kurz, halbe Stunde, ne? Aber es ist wahnsinnig gut. Es steht bei IMDb aktuell auf 9,0. Wow. Da sind Folgen drin, da sind Zitate drin die ernsthaft sind, die intelligent sind, was du einfach nicht in Comicserien erwartest. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Aha-Effekt, wie damals bei Batman The Dark Knight und Batman Begins, wo die Leute halt gemerkt haben, oh, das geht jetzt auch mit Comics. Die waren halt vielleicht nur so ein bisschen Joel Schumacher Batman gewohnt, na? Hier. Müssen wir nicht groß drüber reden. Und dementsprechend, das war ja wirklich, ne, da war ja alles auf elf gedreht, auf Maximum, das war ja total überspitzt. Und dann halt Christopher Nolan, Batman-Filme, die waren ja dann, wo die Leute gemerkt haben, oh, das geht jetzt auch. Und so ist das im Grunde bei X-Men 97 und die Leute, wie sie auch drüber unterhalten. Also es ist wirklich intelligent, es ist wirklich, was heißt intelligent, ne? Es ist jetzt nicht Arthouse, aber es ist für eine Comicserie ist das sehr clever. Und überraschend. Und es ist einfach spannend zu sehen, was einfach für ein Service betrieben wird für die Leute, die damals halt das gesehen haben. Ne? Weil es ist ja schon eine relativ spitze Zielgruppe und dementsprechend wahrscheinlich auch so gute Wertungen, weil es ist jetzt nicht für ein Riesenpublikum. Aber für die, die es gemacht hat, ist es halt wirklich genau das Richtige.
Aber wahrscheinlich auch von denen gemacht, die es damals auch gesehen und geliebt haben. Ne? Also es ist ja das Ding. Also vermutlich, mittlerweile ja. Sind ja viele, die damit groß geworden, oder viele, die jetzt in dem Business entscheiden können oder gestalten können, sind ja mit den Sachen groß geworden und bringen halt eben diese Liebe, diese, ne, also das ist halt, finde ich halt spannend, so, ne? Also ähnlich wie Henry Cavill, der unglaublicher Nerd ist, ja, und bei seinen Serien dann einfach entsprechend auch diese Liebe zum Detail mitbringt, was ihm manchmal auch zum Nachteil gereicht hat, wie man gemerkt hat, so, ne? Aber
richtig.
Der aber dafür sorgt, dass halt entsprechend den Figuren auch ja einfach, ne, nicht Falsches angetan wird, sozusagen, sag ich mal. Oder versucht es zumindest, genau, ne? Und davon gibt es ja mehrere, ne?
Ja, definitiv. Also was bei was halt bei der ganzen Witcher Henry Cavill Geschichte so schade ist, jetzt sind hier die ersten Fotos aufgetaucht von Chris, nee, wie heißt er nicht?
Liam Hemsworth.
Nicht Chris, Liam Hemsworth, genau. Also mal kein Chris-Superheld. Liam Hemsworth als Witcher, und der kriegt halt so den Hate ab, weil er kann ja nun wirklich als allerletzter was dafür. Ja. Gegenteil.
Und ganz ehrlich, er wäre sonst auch ein guter Cast, oder? Also wäre Henry Cavill nie
Chance
als Witcher aufgetreten, Liam Hemsworth, so hätte man gesagt, ja, okay, so, ne, aber jetzt hat jeder halt einmal Henry Cavill als Witcher gesehen und denkt so, es ist halt nicht Henry Cavill.
Ja, aber wenn wir jetzt die Zeit, sorry Martin, wenn wir jetzt die Zeit nochmal 2 Jahre zurückdrehen, was haben die Leute damals über Henry Cavill gelästert, bevor
ja,
die
natürlich.
Serie kam? Oh, viel zu glatt, das geht ja gar nicht, das ist doch kein Witcher.
Ja, aber das ist doch immer so, wenn jemand in einer Rolle gecastet wird, der erstmal in der eigentlichen Wahrnehmung der Leute nicht da reinpasst. Das hattest du ja auch bei Ben Affleck, als er als Batman gecastet wurde fürs DCEU.
Stimmt.
Und am Ende haben alle gesagt, okay, eigentlich war das Material, was wir da vom Batman bekommen haben, mit das Beste am DCEU, was da noch mal rumgekommen ist. Und er hat halt einfach also es war halt auch eine andere Herangehensweise. Deswegen kann ich jetzt ja nur für die Witcher-Fans hoffen, dass sie das vielleicht auch mit jetzt hätte ich schon fast Liam Neeson gesagt, Liam Hemsworth machen.
Das würde ich gucken.
Ich weiß nicht, wer
das
ist.
Würde ich
sofort weiß nicht,
sehen.
Aber.
Ja. Ja. Nein, aber dass sie das vielleicht auch bei ihm innerhalb des Witcher-Universums vielleicht einfach einen kleinen anderen Spin mit reinbringen, dass man sieht, okay, das Material gibt es auch her, dass man vielleicht eine andere Perspektive wählt, die dann ihm mehr gerecht wird und auch vielleicht ihn deutlicher von Cavill abgrenzt. Würde ich mir zumindest wünschen.
Ja, es ist Fantasy. Also ihm stehen eigentlich alle Türen offen, alle Portale.
Wow, Gott. ich habe aber neulich, es ist aber etwas Ähnliches wie dein X-Men 97. Es ist auch so eigentlich ein Sequel, Reboot, Mischmasch-Gedöns. Ich habe neulich endlich Ghostbusters Afterlife geguckt. Beziehungsweise im Deutschen haben sie ihn ja Ghostbusters Legacy genannt, weil es ja viel sinnvoller ist, den englischen Titel im Deutschen
immer.
Nicht einen engeren, wo auch, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, innerhalb des Filmes ergibt das der Titel Afterlife auch mehr Sinn als Legacy.
Ich bin nicht gesehen.
Ich auch noch nicht.
Also das ist für mich so eigentlich.
Das wird dem Original Ghostbusters Darsteller auch, ne? Hier, wie heißt der denn? Ich habe den Namen vergessen.
Ja, aber es gibt 4 originale Ghostbusters Darsteller.
Ja, aber es ist mit den originalen Ghostbusters Darstellern, oder?
Ich möchte jetzt nicht zu viel hier rumspoilern, gerade wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Aber eventuell könnte es sein, dass da Figuren auftauchen, die man aus den originalen beiden Filmen kennt.
Ernie Hudson meine ich, Ernie Hudson.
So.
Und das Ding ist nämlich, Ernie Hudson, ja, der halt noch mega fit ist für seine 73 Jahre. Also richtig.
Ja, yeah. Der taucht ja jetzt auch dann in dem zweiten Fortsetz, also Frozen Empire. Also ich habe halt eigentlich jetzt sehr viel Material auf YouTube und so von Frozen Empire gesehen, habe halt gedacht, ach komm, jetzt gucke ich mir Afterlife doch an und habe den letzte Woche geguckt und ich war mega geflasht, weil sie das ist für mich tatsächlich, es gibt ja auch diese Tendenz zu so späten, ich nenne es mal Soft-Reboots in Hollywood. Und für mich ist das tatsächlich einfach, soll sich Hollywood bitte in Zukunft ein Beispiel an sich selber nehmen. Das haben die mit so viel Respekt gemacht für das Originalmaterial, haben aber trotzdem neuen Figuren auch Raum gegeben, sich ein bisschen zu zeigen und zu präsentieren, dass du tatsächlich auch irgendwie eine Verbindung zu denen aufbauen konntest, haben nicht zu viel Comic Relief reingebracht, sondern also wirklich Also kann ich euch nur echt ans Herz legen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende von einem Ghostbusters-Film da sitze und ein Tränchen verdrücke.
Okay.
Wow,
Weil
das hätte ich
das.
jetzt echt auch nicht erwartet.
Nee,
Also überhaupt
ich auch
dein
nicht.
positives Feedback auch nicht.
Nee, ja, ich bin ja ansonsten, was sowas angeht, echt, es ist halt oft genug schon in die Hose gegangen, wenn man ehrlich ist. Erst recht, wenn sie halt so legendäre Franchises aufgreifen und
Ja.
Ghostbusters ist
Spider-Man
halt.
3.
Ja,
Indiana Jones.
so. Ja, aber genau das ist es ja im Prinzip. So,
Ja.
und Ghostbusters ist ja Popkulturlegende. Und es ist wirklich einfach mit so viel Respekt gemacht, auch mit so viel Respekt für die Fans und einfach natürlich so ein paar Momente eingebaut, wo du genau weißt, das ist jetzt so auch einfach ein Augenzwinkern in Richtung Fans, so nach dem Motto, ey, guck mal, wir nehmen euch mit, aber trotzdem auch noch irgendwie eigene Figuren entstehen lassen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch echt auf Frozen Empire. Also ich will den jetzt auch unbedingt sehen, weil ich,
Wo hast du Afterlife geguckt?
ich habe den gesehen bei Amazon Prime und der war da irgendwie im Angebot, ich glaube für 3 oder 4 Euro.
Okay.
Und dann habe
Ja.
ich gedacht, komm, jetzt, ich war halt neugierig drauf und habe gedacht, gut, 4 Euro kannst du jetzt halt auch dafür ausgeben. Und was ich erst im Nachhinein erfahren habe, ist, dass der Produzent der Sohn des Produzenten der Originalfilme ist.
Nice.
Ach, wie cool ist das
Das
denn?
ist cool,
Und
das ist cool.
ja, und deswegen, und sie haben jetzt halt für Frozen Empire, haben sie tatsächlich auch als Set dieses komplette legendäre Firehouse nachgebaut innerhalb eines Studios. Also sie haben innerhalb des Studios dieses Haus gebaut, innen und außen. Also es ist einfach ein komplett begehbares Set, innen wie außen. Und dann habe ich halt gesehen, wie er mit Adam Savage, den man ja von Mythbusters und vielleicht Tested kennt, der hat halt da irgendwie eine Führung mitgemacht mit dem und da hat er gesagt, ja, ne, weißt du, und damals in dem, ne, in dem Originalset, da habe ich dann da auf der Treppe gesessen und habe meinem Vater zugeguckt, wie er gearbeitet hat und so. Und du denkst ja nur
Nice.
so, weißt du, wenn solche Leute sich
Ja.
solchen Projekten annehmen, dann hat
Das
das
ist es
halt
halt.
wirklich.
Das ist es halt, ne?
Ja, das ist ja auch das, was du gerade schon gesagt hattest bei X-Men. So, wenn sich solche Leute halt diesen Projekten annehmen, dann erhöht das direkt die Chance, dass es gut wird. Und ich kann euch echt nur sagen, guckt euch Afterlife an. Der hat mich so positiv überrascht, dass ich echt, also ich bin echt begeistert von dem Film. Also das ist ein gutes Sequel, ein guter Reboot und ein guter Film.
Nice. So soll es sein. So soll es sein.
Und
Ähnlich. Super.
ich bin selten genug so angetan.
Ja,
Bin
nee,
ja
ich finde es ja auch gut. Es wird bei.
ich meine, dass Martin mal etwas nicht hasst, ist ja schon mal ein großes Lob.
Ja, es wird ja in der Popkultur genug, also sowieso schon genug gemeckert. Ich finde es das schön, dass wir jetzt einfach sehr viele positive Beispiele hatten.
Ja, es ist halt schön, wenn so ein Projekt angefasst wird und es dabei quasi nichts vom Charme des Originals kaputt macht.
Ja.
Das ist halt immer das, weil natürlich kann man ja sagen, ist ja, kann ja an Fortsetzung und Reboot kommen, was du willst. Es macht ja nichts vom Original kaputt, aber manchmal geht ja doch so ein bisschen Glanz
Schon.
irgendwie verloren. So, das ist ja immer ein bisschen schwierig, aber da, also wirklich da überhaupt nicht. Und jetzt habe ich auch genug über Ghostbusters Afterlife geredet, aber ich bin einfach echt hellauf begeistert und ich überlege, ob ich ihn heute Abend nochmal gucke.
Ich überlege auch, ob ich die nachher mit meiner Frau gucke. Ein Film, den ich mit ihr geguckt habe, auf den ich mich unglaublich gefreut habe, nachdem er angekündigt wurde, nachdem ich die ersten Sequenzen gesehen habe. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme im Original von 1984, Dune,
Weiß, was
der
kommt. Ja,
Wüstenplanet.
ich wollte es auch noch
Ja.
ansprechen. Sehr
Also,
gut.
das Original habe ich schon mega gefeiert und so oft schon in meinem Leben gesehen. Und dann kam ja vor einiger Zeit schon der erste Teil des Remakes von Denis Villeneuve. Und ich meine, schon Blade Runner 2049 hat mich sehr angesprochen.
Danke. Der war wundervoll. Ja,
Ne?
einfach eigentlich eine unlösbare Aufgabe.
Ja.
Blade
Ja.
Runner Remake, aber er ist wundervoll.
Und Dune ist noch besser. Und ich muss sagen, ich habe den zweiten Teil des Remakes noch nicht gesehen, weil wir gerade nicht ins Kino gehen können, weil, ne, eine Tochter muss ja beherbergt werden und sowas alles. Und dann warten wir einfach, bis man das zu Hause gucken kann, weil ich die natürlich auch mit meiner Frau gucken möchte. Und deswegen, ich habe bisher auch schön alle möglichen potenziellen Spoiler vermieden, ja, obwohl es natürlich überall darüber berichtet wird und überall gesagt wird, der zweite Teil ist unglaublich gut, was ich auch sofort glaube, aber ich möchte halt ganz frisch da reingehen und mir das ansehen. Aber der erste Teil hat mich schon so weggeflasht. Ich meine, es ist halt die Bildsprache von Denis Villeneuve, die ihr kennt von Blade Runner 2049, wenn ihr den gesehen habt. So ähnlich bildgewaltig ist dieses Ding. Es ist halt cineastischer Porno sozusagen so, ja. Also es ist einfach, was man da sieht an auch Kameraeinstellungen und wenn, also es ist halt einfach einfach nur geil. Also, ne, es macht richtig Spaß. Und ja, natürlich müsste man ihn eigentlich auf großer Leinwand sehen. Und ja, das werde ich auch noch machen. Aber als erstes werde ich ihn halt in der Heimpremiere sehen, wenn sobald es möglich ist. Weil, ja, ich den halt mit meiner Frau gucken möchte, ne, und wir es dann schön entspannt zu Hause machen. Aber das ist halt ein Remake, das so gelungen ist und das so gut ist. Und wenn man die Bücher auch gelesen hat und so ein bisschen mehr davon weiß, dann kann man es auch noch mehr appreciaten, um schön Englisch zu sprechen hier, also noch, ne, mehr wertschätzen. Aber es ist einfach, also der erste Teil hat mich so geflasht und ich konnte kaum auf den zweiten Teil warten. Und ja, also kann ich nur empfehlen.
Aber das ist interessant, dass du das sagst. Also ich denke auch, dass dir der zweite gefallen wird. Du hast jetzt alle drei gesehen, also Bücher, dann die Version von 1984 von, das ist auch
David
ein
Lynch.
wirklich bekannter David Lynch, genau, ein bekannter Regisseur gewesen. Patrick Stewart hat auch mitgespielt.
Richtig. Und Kyle MacLachlan.
Ja. Und ich war nämlich jetzt im zweiten Teil mit meinem Schwiegerpapa, der mir vorher und nachher, also er wurde nicht müde, mir zu sagen, ich müsste doch aber auch noch mal den Film von 1984 sehen, weil der auch so gut und besonders ist. Und dann habe ich ein paar Ausschnitte gesehen und der ist schon speziell, oder?
Ich meine, ja, also Sting hat mitgespielt, ja, und so, ne? Also es ist schon was anderes. Ja, es ist halt 1984. Die Effekte sind von 1984. Ja, also diese Schutzschilde und so, ne, aber für die damalige Zeit war es ziemlich advanced. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Film echt immer noch gut. Ja, aber ich meine, das Tempo und die Machart und so, es ist halt alles nicht so, wie es heute ist, so, ne? Also heute werden Filme anders erzählt, sag ich mal, als früher, so, ne? Da waren andere Sachen wichtiger und Sachen, die heute wichtig sind, nicht so wichtig. Von daher, ja, also es ist halt anders. Ja, es ist halt 1984. Ich finde den Film aber immer noch super. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Version von Denis Villeneuve schlägt den locker. Ja. Also ohne viel Nostalgie muss man es einfach mal so eingestehen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil.
Es ist ja gar nicht so leicht, den Stoff zu verfilmen. Also das wurde mir
Überhaupt nicht.
beim zweiten Film mit manchen echt abgefahrenen Ideen immer deutlicher, was die Leute damit meinen. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber das kann ich vielleicht erahnen. Ja. Habt ihr The Arrival gesehen von Denis Villeneuve?
Nope.
Aus der Sicht von einer Linguistin, weil ein unbekanntes Flugobjekt so auf einem Feld steht und darauf wartet, erkundet zu werden. Den fand ich auch extrem spannend.
Ich mag ihn als Regisseur sehr, also ich finde ihn super. Ne? Also
Aber nachdem wir jetzt so viel Lob ausgeschüttet haben, bin mal gespannt, ob wir zum nächsten, zum ersten, ich sag mal, Diskurs kommen. Was haltet ihr denn von den Star Trek-Verfilmungen? Also über die Serien können wir auch noch sprechen, aber jetzt erstmal gezielt die neuen Filme, angefangen mit dem von J.J. Abrams. Oder waren die alle von J.J. Abrams?
Die
Ich
sind
weiß
alle,
es nicht mal.
also ich glaube, der erste und der dritte, ich bin mir
Ja.
nicht ganz sicher. Ich
Ich
habe
meine so.
eine Meinung.
Ja.
Der
Möchtest
erste,
du anfangen?
ja, ich
Nee,
fange mal an.
lass, mach
Ich
Martin.
würde gerne anfangen. Der erste ist in Ordnung, der zweite ist mal nix und den dritten fand ich gut. So, also der erste, ich habe den ersten, das ist ja bei, glaube ich, 2009. Es war ja auch so Reboot, Sequel, Zeitreise, Multiverse-Gedöns. So eigentlich jetzt ja mittlerweile der Standard für ein Reboot, dass du ein Multiverse draus machst. Und ich fand's in Ordnung. Sagen wir es mal so. Ich fand's okay. Ich fand's charmant. Ich fand auch so an der einen oder anderen Stelle habe ich mir gedacht, das hätten sie auch rein visuell damals so gemacht, wenn sie es gekonnt hätten. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Natürlich, so ein paar Dinge fand ich komisch und merkwürdig und da hat man halt dann gemerkt, dass moderne Erzählstrukturen nicht so richtig auf die Figuren passen. Da haben sie dann, also, was mir halt, und da merkt man dann, dass sie im dritten Film da wieder ein bisschen zurückgerudert haben, zum Beispiel, dass Kirk von Kadett zu Captain der Enterprise innerhalb eines Filmes aufwandert und halt auch nicht im Zeitraffer, sondern einfach instant wegen einer Aktion vom Kadett zum Captain
das Standard,
eines, des Föderationsflaggschiffes.
Zum
ja, was also, aber auch niemanden überrascht irgendwie, ne?
Nee,
in, der, also, in seiner Umgebung.
So nee, passiert sondern, das in der man, Zukunft, Leute.
Ja, und irgendwie hat ihm das auch das so ein bisschen, das, es hat ihn halt so ein bisschen sehr irgendwie entzaubert. Und das haben sie ja dann im dritten Teil, der geht ja damit los, dass er irgendwie im dritten Jahr seiner Fünfjahresmission ist und so ein bisschen müde ist von allem. Und da fand ich, da haben sie wieder eigentlich ganz charmant die Kurve gekriegt und haben dem auch tatsächlich, haben ihn einfach auch ein bisschen altern lassen. Zwar außerhalb des Films, aber man hat so gemerkt, okay, da ist jetzt trotzdem so ein bisschen was vom Original mit reingekommen.
Der zweite war Star Trek Beyond, richtig?
Nee, Into Darkness, der dritte ist Beyond.
Ah, okay.
Der zweite
Into Darkness ist mit Benedict Cumberbatch als Khan. Als Khan. Oh, haben wir jetzt gespoilert?
Ich hoffe nicht.
Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon durch.
Ja, vor allem ist es ja auch so, ja gut, das war 2014, glaube ich, also ja, ist jetzt auch 10 Jahre alt, der Bums. Ja, vor allem, ich fand den zweiten, sie haben ja beim Into Darkness versucht, den Zorn des Khan irgendwie neu zu erzählen, aber doch anders, und das ist halt komplett in die Hose gegangen. Weil ich auch glaube, dass der Zorn des Khan auch nur mit dem damaligen Cast funktionieren konnte in der Figurenkonstellation. Mit Ricardo Montalban und so, wo sie es halt wirklich geschafft haben, einen Bösewicht aus einer einzelnen Folge zu nehmen und den irgendwie so darzustellen, dass man halt tatsächlich irgendwie denkt, der ist wahnsinnig und größenwahnsinnig und Gottkomplex und so. Das ist ja wahnsinnig gut gemacht in dem Film. Und ja, sie haben halt gemerkt, bei der Fortsetzung bei Into Darkness haben sie halt mehr so auf diesen Wow-Effekt gesetzt und auf dieses halt, guck mal, das ist der Zorn des Khan. Und als dann der große Reveal kommt, so, ich bin Khan, und du denkst dir nur so, soll mich das jetzt irgendwie, soll mich das jetzt irgendwie berühren? So, ich kenne dich nicht. So, was willst du von mir? Du hättest auch, jo, weiß ich nicht,
ich
Johannes
bin
Müller
Peter
sein können. Ja, ich bin Peter. So, ja, wirklich. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, cool, Peter.
Ja,
so,
hallo, ich bin der Peter.
Danke fürs Gespräch.
Ja, vor allen Dingen, es hatte halt auch überhaupt keine, irgendwie, ach, weiß ich nicht, ich fand den zweiten so beschissen, dass ich echt mit Magenschmerzen in den dritten gegangen bin, aber halt neugierig war. Und beim dritten saß ich da und hab gedacht, Gott sei Dank haben sie das gemacht, was Star Trek gut kann. Weniger Handlung, viel Figuren, die Figuren miteinander interagieren lassen. Und das hat dann auch irgendwie meiner Meinung nach gut funktioniert.
Der dritte wurde auch von Justin Lin Regie gemacht.
Ah, ja.
Das ist der, den von ach, man kennt ihn von großartigen Filmen wie Fast and Furious Tokyo Drift.
Ach so. Natürlich.
Ja, ja, aber
deswegen,
das war das Erstaunliche.
Wenig
Handlung,
Figuren miteinander handeln lassen. Das kriegt er hin.
Ja, aber er hat sich ja auch mehr Zeit gelassen. Also gerade das komplette erste Drittel vom dritten Teil ist ja sehr ruhig, bisschen schon melancholisch, also sehr angenehm, sogar sehr wohltuend, nachdem der Trailer ja auch total irgendwie mit Motorrädern im Star Trek-Universum und was ja okay war, die Szene war vollkommen in Ordnung, hat ja reingepasst, aber du hast halt was ganz anderes erwartet und wahrscheinlich auch bist du mit einer anderen Erwartungshaltung dann auch einfach ins Kino gegangen, nachdem der zweite halt so, also ich, ja.
Der zweite hat auch genug schlechte Kritiken eingefahren. Also,
ja, da mussten sie was tun. Ja. Der erste hat halt wirklich davon gelebt. Das war so ein bisschen wie ein MCU-Film. Ne?
Ja.
Schnell, schnell, schnell. Witzig, witzig, witzig. Damit keiner merkt, dass es unlogisch ist. Ne?
Gut, jetzt muss man aber, Logik und Star Trek ist auch ein zweischneidiges Schwert, so ehrlich muss man auch sein.
Aber auch da gibt es Abstufungen. Ja.
Auch da gibt es Abstufungen. Natürlich, also ich, wie gesagt, ich fand den ersten so okay. Ich bin da rausgegangen und habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine Adaption, mit der kann ich mich anfreunden. Sie haben innerhalb des Star Trek-Universums einigermaßen erklären können, warum es jetzt quasi einen zweiten Zeitstrang gibt. So, darfst du auch nicht zu sehr drüber nachdenken, aber es war so, okay, kann ich akzeptieren. Ich habe visuell genügend Anklänge ans Original gefunden, dass ich mich nicht komplett lost gefühlt habe. Trotzdem war es irgendwie modernisiert. Die Geschichte war halt ein bisschen durchgeruscht. Und wie gesagt, von Kadett zu Captain, da saß ich schon damals im Kino und dachte mir so, also so selbst wenn du jetzt von deinem ganzen Nerdwissen absiehst und sagst, so, da muss er aber jetzt hier erstmal, weißt du, die Akademieränge hinter sich lassen oder weiß ich nicht was. Wenn das alles aus dem Vollen ist, musst du dir ja denken, ein Kadett, der Captain wird, vom Flaggschiff der Flotte, und darin ist jetzt kein Wort Science Fiction oder Star Trek gefallen. Das ergibt keinen Sinn.
Das ist schon unwahrscheinlich.
Und dann gibt ihr dem ein Schiff mit Photon-Torpedos und Laserwaffen. Also, würde ich jetzt nochmal drüber.
Ja, dass aber auch sofort bei einem Ionensturm in Probleme kommt, ne?
Ja, natürlich, aber auch vor allem, nachdem er noch bei einem entscheidenden Test seiner Kommandofähigkeit und seiner moralischen Integrität beschissen hat. So, das ist so,
er hat einfach nur eine andere Option gewählt.
Ja, aber
Kobayashi Maru.
Ja, aber der Kobayashi Maru, my ass, ey, ehrlich, das war so.
Ja, sie mussten halt schnell weiterkommen, das merkt man schon.
Ja, aber dann, sie hätten auch einfach nicht damit anfangen müssen, dass er Kadett ist. Also, ich meine, auch diese originale Serie, die haben doch damit angefangen, dass die Leute irgendwie schon Background hatten. Dass das, so, man das Gefühl hat, dass das schon irgendwie erwachsene Menschen sind, die sich dann aber innerhalb der Serie und der Filme entwickelt haben. So, davon, aber dieses, so, der muss jetzt jung sein, damit er sexy sein kann und, ach, weiß ich nicht.
Ich möchte einfach mal das Thema Star Wars gar nicht anschneiden. Ja, wir wissen, da gab es Filme, die nicht der Rede wert sind.
Rogue One war gut.
Rogue One war sehr gut.
Rogue One war großartig.
Damit haben wir es, glaube ich, aber auch zusammengefasst.
Aber das ist ja, wobei man, ich möchte das nur ganz, ganz kurz, wenn ich das so kurz einwerfen darf. Jedes bisschen Star Wars, wo eine alte Figur eine Hallway-Scene kriegt, ist gut. Darth Vader hat sie in Rogue One gekriegt. Luke Skywalker hat sie in Mandalorian gekriegt. Spoiler. Ich hoffe,
danke,
ihr habt's gesehen.
Danke, Martin.
Sorry,
ich,
aber es
sind schon vorher gespoilert worden.
Es ist auch Jahre alt. Und wenn ihr Kenobi gesehen habt, Obi-Wan kriegt sie mehr oder weniger, kriegt einen Glimpse einer Hallway-Scene zumindest. Also nur so ein, aber so, das ist so, und irgendwie sind das nur so ein bisschen die Highlights.
Ja, also, wie gesagt, da will ich gar nicht hingehen, sondern hat einer von euch früher Magnum geguckt? Magnum P.I.?
Also ein ganz kleines bisschen.
Ja.
Die Shorts waren immer
mit dem Mega-Schnäuzer und,
und
Higgins
den sehr
und Ferrari.
Und den sehr, 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 sehr kurzen Shorts von Tom Selleck. Also die
da
waren wirklich.
Da gab es ein Remake von.
Ich weiß. Ich habe beides nicht so richtig.
War nicht das Ding. Also das Remake dachte, es wäre es, aber dabei war es das gar nicht.
Und dabei war es ein ganz anderer, oder?
Naja, hat auch nicht so lange funktioniert, glaube ich. Also
Was ja erstaunlich lange so als Kultserien-Remake funktioniert hat, war hier Hawaii 5-0.
Oh ja, aber da war das Remake auch einfach richtig gut.
Da haben sie sich halt Mühe gegeben.
Vor allem ist aber auch da, ich weiß nicht, wann war das Original Hawaii 5-0? Das ist auch schon echt alt gewesen, ne?
Boah, lass es vielleicht sogar mal späte 70er, Anfang 80er eben, gewesen sein.
Also, ich meine, Magnum war ja 90er noch da, so, ne? Also deswegen, ich zum Beispiel kannte das Original Hawaii 5-0 gar nicht. So, als ich dann also das Remake gesehen habe, war es für mich so, wow, nice. So, ne? Und als ich dann hörte, okay, das ist ein Remake, okay. Ja, also von daher haben sie es so quasi mich als Neuling komplett abgeholt. So, ne? Das war eine gute Serie. Das ist halt bei Magnum nicht so gut gewesen. Ja, und ähnlich ging es mir auch, ich weiß nicht, ob ihr mal MacGyver geguckt habt.
Nicht die neue. Die alte auch noch so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dich jemals wertlos fühlst, dann denk daran, MacGyver hat ein Remake.
Oh, wow.
Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der alten Serie. Ich habe sie sehr gemocht. Ich fand Richard Dean Anderson da auch super. Ich fand seinen pazifistischen Ansatz auch ganz cool, dass er eben keine Pistolen und so genutzt hat als Amerikaner. Ja, und so, das fand ich ganz cool, ja, mit der Phoenix Foundation und so. Das Remake hat mich, ich muss sagen, ich fühle mich persönlich angegriffen.
Aber das
ist es nicht schwer, es ist nicht leicht, dich aus der Ruhe zu bringen. So, das möchte ich nochmal hier ganz kurz für alle, die uns noch nicht seit über 150 Folgen folgen.
Aber das Remake, ich weiß es nicht. Es war. Ich hatte natürlich hohe Erwartungen und hohe Ansprüche natürlich, ja. Und es hat mich leider so komplett enttäuscht.
Das ging mir aber bei vielen Kultserien-Remakes.
Das ging mir bei Spider-Man 3 auch so, aber.
Ja, nee, ich aber jetzt zum Beispiel auch Knight Rider. Hatte auch ein Reboot.
Team Knight Rider?
Nicht sogar mehrere, oder?
Ja, also passt auf, wir hatten
Knight Rider 2000.
Wir hatten erstmal Knight Rider 2000, die verkappte TV-Film-Fortsetzung mit David Hasselhoff, wo der größte Fehler war, dass sie Kid rot gemacht haben, wenn ich das mal so sagen darf. Dann hatten
ich habe ja nicht die Knight Rider geguckt, aber selbst ich weiß, dass Kid short sein muss.
So, und das muss auch
jeder
einfach
weiß,
so sein.
Jeder weiß,
dass
Kid blau ist.
Nein. Ja, das ist so und, ja, vor allen Dingen, Kid steht für Knight Industries 2000. Und dann haben sie vorgestellt, das ist Kid, der Knight Industry 4000. Und ich denke mir so, Kifft? So,
könnte auch eine interessante Serie geben, das bekiffte Auto.
Ja,
gut,
und dann
moderner denn je.
Dann gab es Ende der 90er Team Knight Rider, ein das so viel Trash in sich hat, dass ich es gerne gucke. Weil das ist so.
Die Serie habe ich tatsächlich auch geguckt. Ich fand sie lustig, ja, weil sie richtig trashy war.
Das war Ende der 90er grandioser Trash. Dieses, ja. Wir haben nicht mehr ein kugelsicheres autonomes Auto, sondern wir haben 5. Und 2 davon sind Motorräder und 1 ist ein Cabrio. Und du denkst, ich
kann. Oder eine ist ein Truck, ein Full-Size-Truck.
Ja, aber vor allem, ich hätte einfach nur gesagt, wenn ich da in dem Team wäre, ich hätte ja gebetet, dass ich ein Auto mit Dach und Fenstern kriege. So einfach, damit die Kugelsicherheit auch irgendwie sinnhaft ist. Aber, und dann, ich kenne ja die Geschichte von Knight Rider. Knight Rider 2008, wirklich ein echter Reboot, der aber auch einfach katastrophal war. Also, das war auch so ein bisschen wie jetzt diese Sony Spider-Man-Verse-Filme. Team Knight Rider war Morbius, so scheiße das lustig war. Knight Rider 2008 ist Madame Web. So scheiße das schon nicht mehr lustig ist.
Ich habe die tatsächlich nicht gesehen, die Sony.
Ich auch
Spider-Man
nicht, aber
das Villain, ist, außer Venom und Venom
ich auch nicht, 2. Aber das ist so der Konsens zu diesem Film. Aber auf jeden Fall, also ihr könnt euch Knight Rider 2008 nicht geben. Die sind so komplett.
Ich habe den gesehen früher.
Ja, und auch mit Kid, der sich wirklich in alles transformieren kann im Prinzip und so, wo du dir so denkst, so, nee, also bevor ich, und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, bevor ich Knight Rider 2008 gucke, würde ich lieber aus den 90er Jahren Viper gucken.
Viper! Ja, Mann!
Was eigentlich auch Knight Rider war.
Das ist großartiger Trash!
Es war auch Knight Rider, nur mit einer Dodge Viper und einem anderen Dude.
Ja,
aber ansonsten war es Knight Rider.
So richtig schöner Trash.
Ja, so richtig 90er Jahre.
Auch ein Knight Rider. Ja, aber irgendwie mit Knight Rider mit 5 Fahrzeugen, das klingt als erstes so wie Thunderbirds. Ah, go!
Original, aber
ja,
wirklich.
Wenn es da funktioniert hat, warum
die
soll es nicht auch bei Knight Rider
Flugzeug
funktionieren?
Immer, ne? Indem sie dann durch die Gegend fliegen konnten und dann überall hinkamen, oder nicht?
Ja, weil der
mobile Basis.
Nein,
bei Knight Rider.
Die bei Knight Rider. Und eigentlich war ja das Schöne an dem originalen Truck, dass der ja überall hinfahren konnte und quasi die mobile Basis, aber du musst ja für ein Flugzeug, du musst halt erstmal landen können.
Ah,
aber
easy, kriegen sie.
Ja, auch, wollte gerade sagen, irgendwo wird schon eine Wiese oder ein Vorgarten sein, wo du so ein Jumbo-Jet mal irgendwie gepflegt runterbringen kannst. Das ist, ja, das war aber wirklich Trash. Was auch ziemlicher Trash war, war der Film Ein Duke kommt selten allein. Hat einer von euch die Serie geguckt? Hat einer von euch den Film gesehen?
Ich habe die Serie nicht gesehen.
Weder noch.
War der Film, weder der noch. Mit hier, wie heißt der? Sean Scott Williams oder wie er heißt?
Sean William Scott heißt er, glaube ich. Also okay. Stifler.
Stifler's Mom.
Stifler.
Ja, genau.
Stifler und mit Johnny Knoxville. Und ja, das ist, und die originale Serie hat ja so diesen klassischen 80er-Jahre Outlaw-Charme. Also ich meine A-Team, Outlaws. Knight Rider ist ein Outlaw.
Ein ausgekochter Schlitzohr.
Ein ausgekochter Schlitzohr ist ein toller Film, Mann.
Großartig.
Ist, aber, und ein Duke kommt selten allein hat ja auch so diesen Outlaw-Charakter und ne, so, das war ja das. Und das kannst du halt heutzutage einfach nicht mehr machen. Das funktioniert nicht mehr. Das ist ein Outlaw, ist heutzutage nichts Charmantes mehr. Da ist keine Restschwingung der Wildwestromantik mehr drin. Das ist halt einfach ein komischer Dude, der einfach mal die Polizei anrufen sollte, um den Schritt regeln zu lassen, so, und nicht irgendwie selber mit Pfeil und Bogen aus dem Dodge Charger schießt, wo du dir dann denkst, so, das hat man früher akzeptiert als Setting für eine Serie. Kannst halt heute einfach nicht mehr machen.
Sag das nicht Arrow. The Arrow. Oder Flash, oder.
Ja, aber das sind ja aber Superhelden wirklich.
Ja, gut.
Ich meine, die
Arrow ist eigentlich auch eher nur ein Vigilante, ne? Also.
Ja, nur die Dukes of Hazzard wollten in erster Linie Moonshine, also schwarzgebrannten, schmuggeln. So.
Ja, gut.
Also es ist jetzt nicht so wirklich nett oder charmant.
Ja, gut.
Ja.
So, Danny, hast du vielleicht noch wieder was Positives oder noch was richtig Negatives? Ich weiß nicht, was hast du dir hier noch aufbewahrt?
Rante ja auch so ungern.
Komm, hau raus, Danny, hau raus.
Nee, ich habe tatsächlich ich hab was Positives. Ja, ich finde bestimmt noch immer was zum Raten. Ja, schon wieder. Ja. Ihr seid doch alle gekauft. Nee, schön wär's.
Da würdest du hier nicht sitzen, wenn du gekauft wärst. Nein,
Nein, hier ist noch richtig, wir sind noch richtig ehrlich. Wir
hier sind noch echte
ehrliche
Gefühle.
Meinungen, weil keiner uns Geld gibt.
Es ist so traurig und so wahr.
Vielleicht anyway, kann man mich auch gar nicht kaufen.
Es hat doch keiner probiert, ne?
Ich habe nur vielleicht gesagt. Ich weiß es noch nicht.
Warum käme auf den Versuch an?
Kennt ihr Der Schatzplanet von Disney?
Oh ja.
Den habe ich kürzlich gesehen.
Nicht gesehen, aber ich kenne den Film. Ja. Also so grob inhaltlich.
Das ist ja auch im Grunde so ein Remake umgemorpht, weil das Original ist ja die Schatzinsel. Und Schatzplanet halt auch, aber einen wundervollen Stil. Also ich hatte den in sehr gute Erinnerung und habe den jetzt mit unserem Sohn geschaut und hatte so ein bisschen Bange, ne? Ist das verklärte Nostalgie, ist das Erinnerung? Aber der Film hält wirklich, was meine Erinnerung versprochen hat. Es ist halt ein wundervoller Stil, weil wirklich diese Raumschiffe sind halt Schiffe mit Solarsegeln. Also die müssen dann den Mast hochklettern, um die Solarsegel einzuholen. Aber das ist halt diese wunderschönen Disney-Animationen, wo ich mich auch jetzt frage, der ist auch schon älter, aber die Animationen sehen so gut aus und immer noch scharf und toll. Also ja.
Der Film ist von 2002.
Ja, er kann immer noch mithalten. Also das ist wirklich im Grunde so wie so eine Total Conversion eigentlich, ne? Das ist ja auch nochmal was ganz anderes draus gemacht.
Ja.
Muss ich den tatsächlich mal gucken.
Kann ich auch empfehlen. Ich finde den auch sehr schön.
Dir gefallen. Ja,
glaube ich auch.
Und das ist ja bei Disney auch nicht so selbstverständlich. Ich weiß nicht, wir haben letztens schon über, also dass einem die Remakes gefallen ist, nicht so selbstverständlich. Nicht, dass die Animationen gut sind, sondern dass einem die Remakes gefallen. Wir haben ja schon über Aladdin gesprochen. Habt ihr den neuen Aladdin gesehen?
Ja.
War der gut?
Ich fand den besser als das Original tatsächlich.
Oh.
Muss ich tatsächlich sagen, man muss
die Realverfilmung oder was?
Ja, die Realverfilmung, oder?
Mit Will Smith.
Genau. Man muss natürlich sagen, Will Smith ist mittlerweile kontrovers geworden, war er da noch nicht. Man muss natürlich sagen, dass man das Thema Robin Williams vielleicht tatsächlich bei dem Film so ein bisschen ausklammern muss, weil Robin Williams als Genie schlägst du halt nicht. Und dann haben sie aber was Kluges gemacht. Sie haben halt Will Smith einfach seine Will Smith-Version davon machen lassen und das kann er ja, das macht er sehr, sehr gut. Und tatsächlich, der Film ist nah am Original, also am Trickfilm-Original, aber sie haben wirklich entscheidende Punkte sinnvoll adaptiert. Also gerade Jasmin hat deutlich mehr Raum gekriegt und hat auch mehr Charakter gekriegt und auch mehr Stärke.
Mehr Selbstbewusstsein,
mehr Stärke und ist halt auch so ein bisschen, also auf Zack, sag ich mal. Das haben sie wirklich schon sehr sinnvoll gemacht. Und der ist halt einfach sehr, sehr bildgewaltig. Also das muss man auch sagen. Und das CGI ist fast immer gut, wenn man vom blauen Schwebeoberkörper von Will Smith absieht.
Das wirst du machen, ne?
Das ist so ein bisschen die Henry Cavill-Schnurrbart-Situation von Justice League.
Großartig. Aber also würdest du sagen, gut, du sagst sogar besser als Original, auch gut für Kinder, gut für Leute, die das Original kennen, oder für wen ist der gemacht?
Ich würde sagen, er ist im Allgemeinen gut. Sehr gut ist er für Leute, die das Original gesehen haben. Ob ich den jetzt mit Kindern gucken würde, kann ich nicht einschätzen, weil ich keine Ahnung habe, was man Kindern zeigt.
Also du kannst mit
Kindern gucken. Ist nicht gruselig oder so.
Ja, also, das Original ist ja auch ein bisschen gruselig, wenn ehrlich.
Also ein bisschen schon, ja, aber ich glaube, jetzt für unsere Kinder wäre es okay. So, ne? Ich hätte da sonst noch ein Remake, oder es ist kein Remake, sondern eine Serie, die eben auf einem Spiel basiert, die jetzt gerade gestartet ist, und zwar Fallout. Ja, und ich habe dieses Spiel sehr gerne gespielt, seit dem ersten Teil, bis auf Fallout 76. Ich weiß immer noch nicht, was sie da mitgedacht haben, aber das also.
Ne? Das war der Multiplayer-Teil, wo einfach nichts passiert ist, oder?
Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und nee. Also ich hätte es auch fast vorbestellt und bin dann froh, dass ich es nicht getan habe, weil ich Spiele nicht vorbestelle aus Erfahrung.
Weise.
Und diese Serie basiert halt eben aus Fallout und ich weiß nicht, wer von euch Fallout gespielt hat, aber es ist halt quasi postapokalyptische Szenario aus den 60ern heraus gedacht so ein bisschen. So, ne? Das ist quasi in den 60ern gab es so einen Atomkrieg, alle sind in so einen Atombunker, so sind einige Leute gegangen, ja, und dann nach einigen 100 Jahren kommen die Leute aus diesem Bunker raus, nach einigen Generationen also, ja, ja, die Welt hat sich halt weitergedreht, so, ne? Und alle haben immer gesagt, ha, die Kakerlaken überleben sogar den Atomkrieg. Wer hätte gedacht, dass das stimmt? Wer hätte gedacht, dass das stimmt und dass sie plötzlich so groß sind wie Katzen? Also nun. Und das wird in der Serie sehr gut aufgenommen. Vor allem haben, also kurz für euch, wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt, so, ne? Es hat halt alles dieses 60er Jahre Future Style, ja, also die Roboter, die Computer und alles so, ne, sind so wie halt Future oder Zukunfts Science Fiction quasi in den 60ern gedacht waren, ne? Und es gab halt in den 60ern und so halt auch wunderbare Songs, die so ein bisschen apokalyptisch waren, weil damals gab es ja eine diffuse Bedrohungssituation, ne, von Atomkrieg und so, die dann eben tatsächlich auch im Spiel drin sind. Das sind echte Songs, die damals schon existierten und die haben sie auch in der Serie drin. Und sie haben halt auch vieles, was halt in den Spielen aufgenommen wird, ne, Figuren und so sind teilweise auch in der Serie drin. Aber vor allem diese ganze Situation. Ja, man muss sich vorstellen, wer konnte sich denn so einen Atombunker leisten damals? Ja, das waren ja nicht die Average Joes, sondern das waren ja eher die Reichen und Schönen. So, ne? Und die sind dann natürlich da und die Nachfahren kommen dahin und so. Ne? Und was machst du? Man muss sich ja irgendwie auch erzählen, warum wir hier im Bunker sind. Und wir haben eine Aufgabe, wir müssen die Zivilisation wieder nach vorne bringen und so. Ja. Und mit dieser Mentalität kommen dann Leute aus dem Bunker raus in eine Welt, die sich nach mehreren Jahrhunderten quasi weiterentwickelt hat und mit den Folgen dieser Apokalypse klarkommen musste. In der, ich sag mal so, es schon nett ist, wenn man nicht getötet wird, wenn jemand was fragt. Ja, und dann kommt da einer aus dem Bunker oder eine, ne, und wird dann mit der Realität konfrontiert. Es ist also insgesamt sehr, sehr viel Platz für interessante Begegnungen und Stories. Und wir haben jetzt die ersten paar Folgen gesehen, wir haben die erste Staffel noch nicht komplett geguckt. Aber es ist gut. Also als Fallout-Spieler sage ich, ja, da ist vieles bei, was ich sehr, sehr gut finde, was mich sehr anspricht, was passt, was auch im Vergleich zu den Spielen nochmal ein bisschen mehr Tiefe gibt, aber auch einfach lustig ist. Und von daher, also jeder, der auch Lust hat auf so ein bisschen lustige, ein bisschen gory, muss man sagen. Also, ne? Also es ist nichts, was man mit Kindern gucken sollte. Ja, da wird dann auch mal so ein Bein abgeschossen oder so, das passiert, aber das ist halt Fallout. Das ist aber kein Problem, weil es gibt dann Prothesen, die wird einfach draufgestreckt, da wird noch ein bisschen der Stumpf ein bisschen angeschwitzt, damit das gut passt. Das ist großartig. Aber man sieht das nicht, ne? Also von daher, also so gory ist es nicht. Aber es ist eine gute Serie, finde ich. Und von daher, alle, die an sowas Interesse haben, kann ich nur empfehlen.
Ja, ich weiß nicht unbedingt, ob ich es gucken werde, weil ich auch die Spiele nicht gespielt habe.
Jetzt habe ich Lust, die Spiele zu spielen.
Ey, also Fallout 4 macht richtig Spaß.
Ich habe Lust, Ghostbusters Afterlife zu gucken, aber das ist vielleicht ein ganz anderes Thema.
Aber kennt ihr Fallout Shelter?
Ja.
Das ist ja das Mobile Game, ja, mit dem sie eigentlich nur Fallout 76 bewerben wollten.
Ja.
Und dann kam halt Fallout 76 raus, war halt Multiplayer statt Einzelspieler und hat die Leute einfach gelangweilt. Und dieses Mobile Game hat die Leute total angefixt, weil es ja so liebevoll war und diesen Fallout-Humor hatte. Das habe ich tatsächlich auch gespielt.
Ja.
Und das ist das ist irgendwie so eine schöne, absurde Geschichte, die so super auch zu diesem Fallout-Universum passt.
Ja. Ist es das Anti-Diablo-Immortal?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, ja.
Weil
ja.
ich erinnere
also nicht vom Spielprinzip her, sondern aber
nein,
von.
Nein,
von,
ich mein, von der Wahrnehmung her, weil ich sage nur, do you guys not have phones?
Ja.
Das ist, also.
Ja, aber schön, dass du so gut, ich habe auch viel Gutes gehört. Bei Amazon ist es ja immer so, Amazon Prime Originals ist es ja manchmal so ein Mixed Bag, kann man ja sagen, so eine gemischte Tüte, ne? Man weiß nie, ist ja.
Amazon ist wie eine Schachtel Box of Chocolates.
Genau. Ja, man weiß nie, was man bekommt. Oder eine Schachtel Pralinen im Deutschen. Ja.
Ja. Ja. Ich hätte tatsächlich noch ein Remake, was leider ziemlich gebombt ist, was mir aber recht gut gefallen hat. Robocop aus dem Jahr 2014 hat ja hat ein Remake bekommen. Und ich meine, der Film aus den 80ern oder die Filme, die sind ja legendär. mit hier, ne, Polizist tödlich verwundet und wird quasi in Robosuit gesteckt und ihm so ein bisschen seiner Menschlichkeit beraubt. Und das haben sie, ich fand es eigentlich einigermaßen gut umgesetzt für die aktuelle Zeit. Okay. Also halt auch mit sehr, sehr starkem Fokus vor allen Dingen auf diesen moralischen Konflikt, so wie viel Mensch und wie viel Maschine ist er. Weil das halt auch innerhalb des Films quasi gesteuert wird von OCP, von der Firma, die dahinter steckt. Weil sie, ne, er wird halt auch tödlich verwundet und dann ist er quasi unfreiwilliger Versuchskandidat und kriegt diesen Roboter-Suit und er ist halt am Anfang vollkommen, hat er die Kontrolle darüber und sie stellen aber fest, dass seine Menschlichkeit quasi seine Effizienz hindert. Und dann schrauben sie halt seine Menschlichkeit im Verlauf des Films immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter. Und der Film mithält darüber, wie er da wieder rausbricht. Das ist halt der Teil, den sie auch vom Original übernommen haben. Aber da legen sie halt viel, viel mehr den Fokus drauf. Und das fand ich tatsächlich gut gemacht. Der Film ist halt gebombt, weil er abgesehen dessen mit der Vorlage relativ wenig gemeinsam hat. Und natürlich auch das Visuelle bei Robocop sehr ikonisch ist. Und das haben sie halt sehr... Sie haben ihn halt sehr, sehr sleek gemacht und cool gemacht und ist halt so ein bisschen so ein Gefühl von der Optik her, so ein Power Ranger für Arme, leider.
bei Husch bestellt.
Ja, wirklich. Aber an sich, also ich habe den Film gesehen und habe gedacht, der ist gut. Weil ich meine, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, das ist halt Michael Keaton. So, das ist ja, das sind ja jetzt auch keine Leute, die schlecht performen. Ne, das war.
Das ging mir ähnlich, als ich Total Recall, das Remake, gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Original Total Recall gesehen habt. Mit
Kann Arnold ich gerade nicht recallen.
Ne,
das ist doch wundervoll. Das ist doch auch so ein Kultklassiker, so ein richtiger schöner Trash-Film.
Aber richtig Trash.
Aber wundervoll.
Ja, und das Remake war dann, haben sie plötzlich ernsthaft das Thema aufgenommen und so. Und
Ist ja auch ein ernstes Thema. Das Buch selber, also die Buchvorlage von Philipp K. Dick ist ja auch eher ernsthaft. Aber,
und ich fand das Remake, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es ist halt ein ganz anderer Film als das Original. So komplett anders irgendwie.
Ja, das hast du aber zum Beispiel bei dem Robocop auch. Das so, die Prämisse ist die gleiche und du erkennst so ein paar Dinge wieder, aber eigentlich ist es ein komplett anderer Film und irgendwie. Die Leute haben halt auf einen klassischen Robocop-Film irgendwie gehofft und haben halt was anderes bekommen und dann hast du halt enttäuschte Erwartungen. Große Erwartungen. Jesus hat mir mehr davon gesprochen, aber komm, es.
Watcher 2.
Richtig. Ich hätte noch einen in der Pipeline ansonsten. Aber ich lasse auch gerne den Vortritt.
Ne, mach ruhig.
Ja, ich denke, wir sollten jetzt nicht mehr mit den Star Trek-Serien anfangen, von daher.
Ja, das ist Stoff für eine eigene Folge Star Trek Reboots und Remakes. Dann würde ich jetzt, hat einer von euch den 2017er Power Rangers-Film gesehen?
Nein.
Ach, Freunde, das ist doch bitter.
Ich habe keinen Power Rangers-Film gesehen.
Habt ihr die originale Serie mal geguckt?
Folgenhaft.
Ich glaube,
4, 5 Folgen oder so.
Doch, also das Original Power Rangers gehörte, also dem Cutter geht's gut, falls sich jemand fragt. Er ist gerade auf der Suche nach.
Warte, das Original US Power Rangers oder so Original Power Rangers?
Nein, das US-adaptierte Power Rangers des japanischen Ursprungsmaterial.
Also gehörte fest zu meinem Samstagvormittag-Programm.
So sieht es nämlich aus. Und dann gab ja 2017 gab es ja einen Reboot als Film, der lustigerweise die ersten anderthalb Stunden echt gut ist. weil sie halt die Prämisse ein bisschen umgedreht haben. Du hast halt nicht diese fünf Vorzeigeteenager, sondern die sind halt alle so ein bisschen lost und haben halt alle ihre Probleme und Sorgen und sind so ein bisschen Outsider. Okay. Und finden sich dann quasi zufällig und finden dann halt die Münzen und werden Power Ranger und so. Und die ersten anderthalb Stunden sind cool, weil das eigentlich mehr so ein Coming-of-Age-Film ist. Wie die sich halt finden, wie die Freundschaften aufbauen, wie du merkst, wie die halt alle, die haben halt alle irgendwie so eine relativ starre Fassade, weil sie versuchen, ihre Probleme zu verstecken, wie das dann so in dieser Gruppe anfängt. Das hat eher so ein bisschen was vom Breakfast Club fast. Also jetzt nicht so krass, nicht in dem, jetzt nicht in dem guten Ausmaß, aber so von der Idee her, dass sich so, dass sie aufgrund dieser Gruppendynamik so ein bisschen aufbrechen. Und dann hast du halt leider eine halbe Stunde sehr schlechten Power Rangers-Film da noch dran geklatscht. Und sie haben eine Todsünde begangen bei Power Rangers. Der schwarze Ranger ist nicht schwarz. Nein, was aber tatsächlich in den ersten Staffeln der Fall war. Der schwarze Ranger war schwarz und die asiatische Rangerin war gelb im USR. Da sollte man nur mal drüber nachdenken.
Ja.
Nee, sie haben, und Freunde, ich weiß nicht, wie ihr zu Power Rangers steht, sie haben quasi bei Megazord die Anordnung verändert. Und das geht nicht.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Das ist okay. Megazord.
Die morphen sich zusammen.
Also jeder hat seinen eigenen Kampfroboter in Form eines, naja, sie sagen Dinosaurier, aber wir haben Säbelzahntiger und einen Mammut dabei. Und sie sagen trotzdem Dinosaurs, aber das ist egal. Aber sie haben halt jeder einen einzelnen Kampfroboter und sie können sich halt zu einem Gangnam quasi verein. So ein bisschen so Voltron-mäßig.
Ja.
Ja, und sie haben halt quasi aber die Anordnung, welcher Roboter hat welche Funktion, haben sie verändert. Und da saß ich da so und da haben sie mich echt verloren. Also da war dann so, mein kleiner achtjähriger Martin in mir war so, aber der Megazord.
Und ja, das ist immer auch so ohne Not irgendwie. Also in einem YouTube-Video würde ich sagen, die haben das gemacht, um Kommentare zu generieren. Aber in dem vollständigen Feature-Film. Hm.
Ja, dafür kann ich euch aber, wenn ihr die Original-Power Rangers gesehen habt, kann ich euch da hier 30. Geburtstag-Anniversary-Special empfehlen, was auf Netflix ist, was letztes Jahr veröffentlicht wurde. Einfach sehr schön, weil sie welche von den Originalfiguren zurückgeholt haben, unter anderem auch David Yost, der originale Billy war, der aus der Serie ausgeschieden ist, weil er homosexuell ist und deswegen am Set so sehr gemobbt wurde, dass er gesagt hat, seine Mental Health ist ihm wichtiger und ist danach irgendwie jahrelang in der Depression gestürzt und so. Und den haben sie tatsächlich zurückgeholt und haben ihn richtig, richtig cool gemacht und haben halt wirklich so ihm auch als Schauspieler Respekt gezollt und quasi auch da so eine Entschädigung betrieben. Also das war dann
das
wieder,
ist ja guter Redemption Arc für das Thema.
Ja, und das ist wirklich Nostalgie pur, Daniel. Also das könntest du dir reinziehen. Dave, bei dir weiß ich nicht. Ich glaube, da würde dir ein bisschen der Bezug fehlen.
Ja, ich habe da echt wenig Bezug zu, ne? Also, nein.
Welcher Power Ranger Film ist der mit Katie Sackhoff? Weil von dem habe ich viel gut, also jetzt nicht, weil ich unbedingt alle Filme mit ihr gucken muss, sondern weil ich viel Gutes von dem gehört habe.
Es gibt einen Power Rangers Film ist mit Katie Sackhoff.
Ja, von 2015. Also die Starbuck aus Battlestar Galactica zum Beispiel.
War das der 2017?
Oder war das ein Fanfilm einfach?
Also ich versuche gerade mich zu erinnern, ob sie im 2017er war. Ich meine aber nicht. Aber ich habe jetzt
2015. Genau.
Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich habe jetzt Katie Sackhoff auch nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin.
Ja, beim dritten Riddick-Film hat sie da mitgespielt.
Hm.
Aber ja. Das wird auch sehr speziell.
Oh mein Gott, die war in dem Bootleg-Film. Entschuldigung. Okay, darf ich noch ganz kurz ein Wort dazu in Sachen Power Rangers verlieren, weil das ist tatsächlich...
Dafür sind wir hier.
Das ist quasi so eine Fan-Bootleg-Fortsetzung. Der ist so, ich glaube, 15, 20 Minuten lang auf YouTube. Der ist sehr gut gemacht und der ist vor allen Dingen sehr dystopisch, weil halt quasi die Power Rangers im Prinzip verloren haben und die Welt jetzt in Chaos und Anarchie und Diktatur lebt und komplett kaputt ist und Dystopie und das ist uns. Ich habe gerade gesehen, sie hat Kimberly gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das, der ist richtig cool. Kann man sich mal reinziehen. So, jetzt habe ich genug Power Rangers erzählt. Entschuldigung, ich mag Power Rangers.
Alles gut, alles gut.
Dann Remake.
Ja, nein, aber damit haben wir auch schon fast eine Punktlandung hingelegt. An der Stelle natürlich die Frage wie immer an unsere Zuhörenden und Zuschauenden, ja, was sind denn so Remakes, die euch begeistert haben oder Remakes, die euch auch so persönlich angegriffen haben, enttäuscht haben ohne Ende, wo ihr sagt, ich möchte meine 3 Stunden zurückhaben. Oder wie lang ging Spider-Man 3? Oder, also mir ging es bei Interstellar auch so, da, wo ich auch dachte danach so, wer gibt mir die Zeit zurück? Also, was soll das hier?
Danke.
aber lasst uns da gerne Kommentare da, ja, ob jetzt auf der Website oder sonst auch bei Social Media, YouTube und so weiter. Wäre super interessant, ja, mal eure Meinung zu hören. Welches Remake haben wir vielleicht komplett vergessen, was einfach großartig ist oder richtig schlecht? Einfach mal da lassen. Ansonsten vielen Dank an euch beide auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ich habe gehört, wir haben noch einen Merch-Shop, ne? Also falls ihr denkt so, ey, irgendwie...
Oh ja.
Man kann die Jungs ja doch mal supporten. Man kann es nicht kaufen, aber supporten. Ja, ealstore.de. Einfach mal reinschauen. Und ja, ich würde sagen, habt ihr noch was?
Ich bin fertig. Und ja, durch.
Dann, ja. Die nächste Folge wird ein Remake von dieser Folge.
Wow. Aber müssen wir andere Leute dafür casten?
Das wäre funny.
Wer
sollte
Folge,
euch denn spielen?
Genau, wer sollte in unserer Biografie und welche Figur spielen? Ah, nächste Folge ist schon klar.
Danny DeVito.
Damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden.
Alle drei.
Da wäre ich auf jeden Fall zufrieden. In dem Sinne sage ich einfach nur, Tschüsseldorf.
Ferrero Tschüsschen.
Ja, ciao, Kakao.
Ja,
Küsselchen aufs Rüsselchen. Tschüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen, aber komm.
Bis dann, Anas.
Bis danzig.
Okay, reicht jetzt auch, ne? Macht's gut.
Ja, tschö.